Der heutige Resilienz-Podcast macht dich unkaputtbar, trägt den Titel Fühlt ihr euch auch so einsam? Über die Generation Loneliness. Und die erste Frage, die mir da durch den Kopf schießt, wer bitteschön ist die Generation Loneliness?
Wenn man von der Generation Loneliness spricht, dann meint man damit vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene, die sich heute, so zeigen verschiedene psychologische Studien, etwas einsamer fühlen als Jugendliche und junge Erwachsene noch vor 30 oder 40 Jahren. Und immer wenn man so etwas in der Forschung bemerkt, dann ja, lässt einen das darüber nachdenken, was ist denn anders mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute? Sind die vielleicht tatsächlich eine andere Generation, die in irgendeiner Form anders geprägt sind hinsichtlich ihrer Beziehungsgestaltung, was sie anfälliger dafür macht, sich eben einsam zu fühlen? Und vielleicht war das eben vor 30, 40 Jahren noch nicht der Fall.
Vielen lieben Dank. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jojo Schweizer und heute an meiner Seite begrüße ich die Einsamkeitsexpertin Susanne Bücker, Professorin für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie. Schön, dass du da bist. Dann bin ich nicht so allein heute.
Ja, danke für die Einladung.
Wir reden über ein Thema, das viele von uns still mit sich herumtragen, und zwar die Einsamkeit. Susanne, wir hören oft die Begriffe Alleinsein und Einsamkeit. Wo ist denn da der Unterschied? Was ist denn Einsamkeit?
Ja, danke, dass wir direkt damit einsteigen können, denn ich glaube, das ist ganz zentral, da erst einmal zu klären, ja, wovon sprechen wir hier eigentlich, wenn wir von Einsamkeit reden. Denn Einsamkeit ist ein hochgradig subjektives Gefühl. Das heißt, Menschen können sich auch dann einsam fühlen, wenn sie objektiv recht gut sozial eingebunden wirken, wenn sie eine Handvoll Freundinnen und Freunde haben, wenn sie vielleicht einen Partner, eine Partnerin haben, Geschwister haben. Auch dann kann man sich eben einsam fühlen. Denn Einsamkeit hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, wie ich meine eigenen Beziehungen wahrnehme. Also ob ich den Eindruck habe, dass die Beziehungen zufriedenstellend sind, dass ich dort eine vertrauensvolle Basis habe, dass ich mich verstanden und akzeptiert fühle. Und Einsamkeit hat weniger etwas damit zu tun, wie viele andere Menschen habe ich eigentlich um mich herum. Also natürlich spielt das ein Stück weit eine Rolle, wenn ich jetzt gar keine Sozialkontakte habe, niemanden, mit dem ich sprechen kann, dann fühlen sich auch viele Menschen einsam, auf die das dann zutrifft. Aber es ist eben nicht gleichzusetzen mit dem Alleine-Sein, denn Menschen mögen es manchmal auch, alleine zu sein. Es gibt Phasen im Leben, wo man das genießt, wo man das vielleicht sogar ganz bewusst aufsucht, das Alleine-Sein. Es gibt Menschen, die lieben es, alleine Sport zu treiben oder alleine ein Buch zu lesen, und denen geht es dann total gut mit ihrem Alleinsein. Da würde man nicht sagen, die Person fühlt sich jetzt gerade einsam, weil eben die Wahrnehmung der Situation dieser Person dann auch positiv ist. Mhm. Wenn sich Menschen aber einsam fühlen, dann hat das per Definition etwas Negatives. Da geht es in der Regel um einen Mangel, einen wahrgenommenen Mangel, der sich auf die Qualität der Beziehungen ganz häufig fokussiert.
Warum fühlt sich diese Einsamkeit wie ein Mangel an oder vielleicht auch so wie so ein körperlicher Schmerz?
Das kann man evolutionär begründen, denn Einsamkeit kann man verstehen wie so ein Warnsignal unseres Körpers, das uns darauf hinweist, dass etwas ganz Entscheidendes, ein menschliches Grundbedürfnis, nicht ausreichend befriedigt ist. Nämlich das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, nach Zugehörigkeit und nach Verbundenheit. Wir Menschen sind Herdentiere, damals wie heute. Das heißt, wir brauchen in der Regel eine soziale Gruppe, mit der wir uns wohlfühlen. Und wenn diese soziale Gruppe nicht da ist, dann signalisiert uns unser Körper mit diesem schmerzhaften, negativen Einsamkeitserleben, das stimmt was nicht, tu mal was, mach was dafür, dass da wieder mehr Einbindung da ist. Ähnlich wie wir uns hungrig fühlen, wenn wir zu wenig gegessen haben, oder durstig, wenn wir zu wenig getrunken haben. Also auch da signalisiert uns ja der Körper mit Hunger oder Durst, dass wir etwas tun sollten, um dieses Grundbedürfnis wieder zu befriedigen. Und so ähnlich ist das mit der Einsamkeit eben auch. Also es ist eigentlich ganz wichtig, dass sich Einsamkeit so negativ anfühlt, damit es uns überhaupt dazu motiviert, wieder etwas für die Befriedigung dieses Grundbedürfnisses zu tun.
Du hast vorhin gesagt, allein sein, das macht man auch mal gerne. Diese Einsamkeit, ist das immer etwas Schlechtes oder gibt es so eine gesunde Dosis von Einsamkeit?
Das finde ich auch eine spannende Frage. Also wenn wir uns so die klassische Definition von Einsamkeit anschauen, dann sagt die, Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlich bestehenden sozialen Beziehungen. Und das bezieht sich dann sowohl auf die Qualität als auch auf die Quantität. Diese Definition, die klingt jetzt so relativ technisch.
Ja, ich wollte
gerade
nachfragen.
Menschen nicht die ganze Zeit in ihrem Kopf so eine Rechnung auf, ja. Wie viele Beziehungen wünsche ich mir und wie viele habe ich tatsächlich. Und wenn da irgendwie eine Diskrepanz entsteht, dann fühlt man sich so. Aber trotzdem signalisiert diese Definition, dass hier Einsamkeit eigentlich immer nur dann entsteht, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, da stimmt was nicht, da fehlt was. Und deshalb, ja, ist es im Grunde genommen per Definition so, dass Einsamkeit so einen Mangel andeutet. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich dafür plädieren würde, wir sollten Einsamkeit als Gefühl abschaffen. Und es ist ein sinnvolles Ziel zu sagen, niemand sollte sich jemals in seinem Leben einsam fühlen. Denn ich würde ja auch nicht sagen, dass sich niemand jemals in seinem Leben mehr wütend fühlen sollte oder traurig. Mhm. Also im Grunde genommen gibt es negative Emotionen in unserem Alltag, die gehören aber ein Stück weit dazu und die sind eben auch normal, solange sie nicht Überhand gewinnen. Es ist völlig normal, mal wütend zu sein und das kann auch sich in was Sinnvolles verwandeln, ne? Das motiviert vielleicht oder regt einen dazu an, für eigene Rechte einzutreten oder sowas. Und auch Trauer ist eine ganz natürliche menschliche Reaktion. Und so ist das mit der Einsamkeit im Grunde genommen auch. Es geht eher darum, zu schauen, dass Menschen nicht chronisch einsam werden. Das heißt, über lange Zeiträume und aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft eben aus dieser Einsamkeit nicht mehr herauszukommen. Denn das hat dann verschiedene negative Konsequenzen.
Wie man es schafft, aus eigener Kraft rauszukommen und was man für die Menschen tun kann, darüber sprechen wir ganz am Ende vom Podcast. Ich würde jetzt kurz mal auf die Generation Loneliness zu sprechen kommen, also die Jugendlichen unserer Zeit, um das jetzt mal so ganz, kann man so sagen, Generation Loneliness, oder?
Ja, genau, das kann man so sagen.
Mhm. Und warum trifft es denn junge Menschen so hart? Die sind doch eigentlich total vernetzt. Die haben doch das, was wir früher nicht hatten. Die haben Chats und haben Social Media und können sich jederzeit überall anrufen. Warum trifft die Generation Loneliness die Einsamkeit so hart?
Um diese Frage zu beantworten, würde ich gerne als erstes mal auf das Jugendalter schauen und was so im Jugendalter ganz besonders wichtig ist. Mhm. Und das ist etwas, was jetzt nicht nur die Jugendlichen von heute betrifft, sondern was auch schon die Jugendlichen vor x Generationen beschrieben hat. Mhm. Denn das Jugendalter ist ja eine Phase, in der es ganz viel darum geht, herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich sein. Es geht um Identitätsentwicklung. Und um herauszufinden, wer man ist und wer man sein möchte, wen man mag, was man mag und auch wovon man sich ganz bewusst abgrenzen möchte, braucht man in der Regel andere. Man braucht so einen sozialen Spiegel, der einem vielleicht auch zeigt, ja, das ist ein gutes Rollenmodell, so möchte ich gerne sein, ein Vorbild oder auch Personen, wo man ganz klar sagt, nee, so möchte ich auf gar keinen Fall sein. Das heißt, für das Jugendalter und für dieses Entwicklungsziel der Identitätsbildung sind soziale Beziehungen ganz essentiell. Noch viel wichtiger als in anderen Lebensphasen. Erwachsene, die schon eine, ich würde mal sagen, etablierte Persönlichkeit ausgebildet haben, die ihre Stärken und Schwächen mehr oder weniger gut kennen, die brauchen natürlich auch noch soziale Beziehungen, aber nicht mehr ganz so sehr, wie das im Jugendalter der Fall ist. Und sie brauchen vor allen Dingen nicht mehr unbedingt ganz so viele soziale Beziehungen. Und deshalb ist dieses Jugendalter aber dann auch so vulnerabel, also so verletzlich. Denn wenn diese sozialen Beziehungen dann nicht so da sind und einem nicht das geben, was man braucht, dann entsteht eben auch dieses Einsamkeitserleben sehr viel schneller. Und jetzt ist es im Jugendalter ja so, dass, wie du richtig beschrieben hast, die objektive Vernetzung ziemlich groß ist, wenn man zumindest mal so quantitativ darauf schaut, wie viele Freundinnen und Freunde haben die Jugendlichen denn so bei Social Media zum Beispiel, dann sind das häufig mehrere hundert. Aber wenn man jetzt, oder vielleicht sogar noch mehr, aber wenn man jetzt dann fragt, ja, wer sind denn so deine ganz engen Vertrauten? Von wem würdest du sagen, der versteht dich so richtig voll und ganz und der kann sich in dich hineinfühlen? Dann sind das eben häufig sehr viel weniger Menschen. Und da berichten dann eben viele Jugendlichen, dass sie sich eigentlich viel mehr wünschen würden, dass ihre Beziehungen mehr unter die Haut gehen, dass sie ja eben nicht auf diesem oberflächlichen, ich zeig dir nur, wie toll bei mir alles ist, stehen bleiben, sondern dass man auch über negative Erfahrungen, über Schwächen mit anderen sprechen kann und dass genau dieser Aspekt eben so ein bisschen hinten runterzufallen scheint. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie Social Media funktioniert, denn da geht es eben oft darum, besonders schöne, bunte Inhalte zu teilen und sich auch ein Stück weit darzustellen auf eine Art und Weise, wie man vielleicht gar nicht wirklich ist oder zumindest die anderen Aspekte, die auch zum Leben dazuzugehören, so ein bisschen auszublenden. Und das führt dann eben oft auch dazu, dass junge Menschen den Eindruck haben, boah, bei allen anderen sieht das alles so toll aus. Mhm. Und wenn ich jetzt so an mein eigenes Leben denke oder daran, was ich so am Wochenende gemacht habe, dann ist das irgendwie alles ein bisschen fad, langweilig, nicht so aufregend. Und ja, scheinbar stehe ich da den anderen in irgendetwas nach. Mhm. Und wenn diese sozialen Vergleiche so Überhand gewinnen, dann kann das eben oft auch dazu führen, dass man sich selbst stärker abwertet und sich dann in der Folge eben auch einsam mehr fühlt, weil man eben den Eindruck hat, na, bei allen anderen scheint das Leben sehr viel reicher zu sein, sehr viel bunter, und bei mir ist das irgendwie nicht der Fall.
Mhm. Und ist es dann auch wichtig, also viele sind ja nur noch digital vernetzt. Also ich spreche jetzt mal kurz von meinem Teenager daheim, mit dem ich regelmäßig Diskussionen habe, dass es für mich jetzt wichtig ist, auch Menschen zum Anfassen zu haben. Weil er sagt doch, ich habe doch Freunde, mit denen ich mich unterhalte, und zwar über Headset am Computer. Und dann sage ich immer, was weißt du denn über die? Und da kommt dann recht wenig. Und dann sage ich hier, wenn man sich aber gegenüber sitzt, dann kann man die Mimik sehen und dann bist du eben nicht mehr alleine. Ist es eben wichtig, Menschen zu haben, die ich wirklich anfassen kann? Oder kann ich auch digital quasi Freunde haben und dann nicht mehr einsam sein?
Ich glaube, an der Stelle spielt dieser Generationenunterschied jetzt tatsächlich nochmal eine ganz große Rolle. Denn für die ja, Erwachsenen im vielleicht mittleren Erwachsenenalter ist das häufig ganz schwer vorstellbar, wie man Beziehungen ausschließlich online führen kann. Wenn man mit Jugendlichen spricht, dann hat man häufig den Eindruck, bei denen gibt es diese klare Trennung zwischen Online- und Offline-Freundschaften gar nicht so richtig, sondern das vermischt sich alles so. Und die sozialen Bedürfnisse können eben vielleicht auch mit Online-Beziehungen ausreichend befriedigt werden, zumindest bei einigen. Die Frage, die du jetzt an deinen eigenen jugendlichen Sohn oder deine Tochter gestellt hast, die finde ich schon gar nicht so verkehrt. Was weißt du denn eigentlich über die Menschen? Denn das spielt ja so ein bisschen darauf an, wie nah stehst du denen denn? Und gibt es auch ja, Themen, über die ihr euch austauscht, unabhängig jetzt vielleicht von dem Online-Gaming, was ihr da parallel noch betreibt oder so? Was ich sagen möchte ist, manche Jugendlichen berichten durchaus, dass ihnen auch diese digitalen Beziehungen ganz viel geben, dass sie sich da verstanden fühlen, dass das eine Community ist, wo sie sich zugehörig fühlen. Denken wir mal an Jugendliche, die vielleicht irgendwelche ganz spezifischen Interessen oder Einstellungen, vielleicht auch sexuelle Orientierungen haben und die irgendwo im ländlichen Raum leben, wo jetzt um sie herum an physischen Kontakten keiner da ist, der so richtig zu einem passt oder der diese Interessen und Einstellungen teilt, dann kann das Internet und die digitalen Beziehungen, die man da so führen kann, eine wahnsinnig wichtige Ressource sein und etwas, was eben stark dazu beiträgt, dass sich diese Jugendlichen dann weniger einsam fühlen. Gleichzeitig, wenn man jetzt all seine Kontakte ausschließlich in diese Online-Welten verlagert, dann, wie du richtig beschrieben hast, fehlt natürlich so ein Stück weit dieser physische Aspekt, den Face-to-Face-Beziehungen eben auch haben. Und hier sagen schon auch Jugendliche, wenn man mit ihnen dazu ins Gespräch kommt, dass ja, sie sich manchmal wünschen würden, dass sie eben auch im echten Leben mehr Ruhe hätten in der Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen, dass es nicht immer so schnelllebig alles ist, dass es vielleicht auch ein bisschen verbindlicher ist. Ne, wenn man irgendwie sich auf jemanden einlässt und eine Freundschaftsbeziehung aufbaut, dass man sich dann auch darauf verlassen kann, dass das eine Person ist, die immer da ist oder die auf jeden Fall für lange Zeiträume auch da ist, mit der man sich gemeinsam entwickeln kann. Und dass so dieses ich wechsle meine Freundinnen und Freunde ständig und mal bist du mein bester Freund, mal bist du meine beste Freundin, dass so dieses Flexible in den Beziehungen ihnen eben manchmal auch zu viel ist oder ihnen, bei ihnen den Eindruck entstehen lässt, ja, so richtig gibt's da eigentlich niemanden, der so wirklich zu mir dazugehört und mit dem ich auch Krisensituationen gut meistern kann. Mhm.
Du sagst mal, wenn man mit Jugendlichen ins Gespräch kommt, wenn die über Einsamkeit sprechen. Ich persönlich habe noch nie jemanden über Einsamkeit sprechen hören. Fällt es, du lachst. Es ist, ja, weil wer spricht denn über Einsamkeit? Also es fällt doch total schwer zu sagen, hey, ich bin alleine.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich ist Einsamkeit ein sehr stilles Thema. Es wird über Einsamkeit weniger gesprochen als über Depressionen. Das ist schon erstmal verwunderlich, denn Einsamkeit ist jetzt keine Krankheit und Depression ist eine anerkannte psychische Störung. Und trotzdem hat Einsamkeit häufig sowas, ja, was so mit so einem Stigma einhergeht. Menschen haben oft das Gefühl, sie seien selbst schuld daran, wenn sie sich einsam fühlen. Und das verleitet sie dann eben dazu, das eher so zu verschweigen und vielleicht auch so ein bisschen klein zu reden. Gleichzeitig ist es auch gar nicht so einfach, anderen gegenüber zu sagen, ich fühle mich einsam, weil dann die Sorge mitschwingt, dass man damit auch so die Botschaft sendet, du warst nicht genug für mich da und deshalb fühle ich mich jetzt einsam. Also wie so eine Art Anklage oder ein Vorwurf. Dabei ist das oft überhaupt nicht so gemeint. Also wenn Menschen sagen, ich fühle mich einsam, dann ist das ja erstmal eine Selbstoffenbarung, eine Botschaft, die jetzt die Person erstmal über sich verkündet, ohne direkt einen Appell an jemand anderen zu richten. Du warst nicht richtig für mich da oder du bist ein schlechter Freund, du bist eine schlechte Mutter und deshalb fühle ich mich jetzt so. Ja, und ein Stück weit hat das etwas auch mit unserem gesellschaftlichen Blick auf dieses Thema zu tun, dass es so totgeschwiegen wird, dass man eben immer so den Eindruck hat, boah, irgendwie vielleicht ist die Person auch einfach nur sozial unfähig, inkompetent und deshalb fühlt sie sich einsam oder die Person ist vielleicht ein bisschen komisch und deshalb fühlt sie sich einsam. Dabei zeigt hier die psychologische Forschung, dass Einsamkeit überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man mangelnde soziale Fähigkeiten hat. Im Gegenteil, Menschen, die sich auch regelmäßig einsam fühlen, die sind häufig ganz empathisch, sehr feinfühlige Menschen, die vielleicht sehr sensibel auch auf Ablehnung reagieren und sich deshalb häufig einsam fühlen, aber nicht, weil sie irgendwie sozial inkompetent wären oder sowas. Und mein Appell ist da an der Stelle immer, holen wir dieses Thema doch endlich mal raus aus der, in Anführungszeichen, Schmuddel- oder Tabu-Ecke. Deshalb ist dieser Podcast ja auch gerade so wichtig. Denn es gibt im Grunde genommen kaum einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, der sich nicht schon mal einsam gefühlt hat. Und das ist so paradox. Die allermeisten kennen dieses Gefühl. Und trotzdem redet kaum einer darüber. Und das verstärkt natürlich so den Eindruck, ich bin irgendwie allein mit meinem Einsamkeitserleben und deshalb kann ich da mit niemandem drüber sprechen, weil niemand kann das so richtig nachvollziehen. Und sobald man dann aber eben doch mal das Thema anspricht und vielleicht auch sagt, boah, du, ich habe mich auch schon mal einsam gefühlt, wie war das denn bei dir? Merkt man auch, dass dann das Gespräch plötzlich viel mehr Tiefgang bekommt. Und das ist ja genau das, was sich Menschen häufig wünschen, dass die Gespräche unter die Haut gehen. Und sobald man eben über diese ja, emotionale Verletzlichkeit auch spricht, bekommt das Gespräch automatisch mehr von diesem Tiefgang. Und hinterher berichten dann viele, das hat mir irgendwie gut getan, dass man das endlich auch mal ausgesprochen hat oder sich einfach auch mal so eine Einschätzung von Gleichaltrigen abgeholt hat. Was machen die denn in so Situationen, wenn es ihnen mal nicht so gut geht?
Wie gefährlich ist denn so eine Einsamkeit? Also vor allem auch bei Jugendlichen, welche Folgen kann das vielleicht auch für die psychische Gesundheit haben oder auch für die Resilienz fürs spätere Leben?
Ja, nochmal, wenn man sich ab und zu mal einsam fühlt, dann hat das erstmal gar keine negativen Konsequenzen. Das ist was völlig Normales. Aber wenn man jetzt sich über sehr lange Zeiträume immer wieder einsam fühlt, wenn man also mal so für sich überlegt, wie würde man denn die Frage beantworten, wie oft fehlen dir tiefgreifende soziale Beziehungen, wenn man diese Frage mit sehr oft oder immer beantwortet, dann würde man in die Kategorie der eher chronisch von Einsamkeit betroffenen Jugendlichen oder Menschen allgemein fallen. Und hier weiß man, dass diese chronische Einsamkeit die Gesundheit nachhaltig negativ beeinflusst. Das heißt, sowohl die psychische Gesundheit leidet, wenn man sich so stark und über lange Zeiträume einsam fühlt, dann ist der Weg relativ nah auch hin zur Entwicklung von einer Depression oder einer Angststörung. Und das wiederum führt dann häufig dazu, dass man sich noch mehr zurückzieht und weniger Aktivitäten angeht im Alltag. Und das verstärkt dann wieder das Einsamkeitserleben, sodass wir hier so einen Teufelskreis haben. Und aber auch die körperliche Gesundheit leidet, wenn man sich chronisch einsam fühlt. Und das lässt sich dadurch erklären, dass chronische Einsamkeit ein ganz massiver Stress ist. Und wann immer Menschen Stress erleben, werden Stresshormone im Körper ausgeschüttet. Allen voran das wahrscheinlich bekannteste Stresshormon Cortisol. Und wenn dieses Cortisol im Körper nicht adäquat abgebaut wird und in einer erhöhten Konzentration, also im Blut, vorhanden ist, dann schädigt das unser Herz-Kreislauf-System, macht uns eben anfälliger für Erkrankungen dieses Herz-Kreislauf-Systems und beeinflusst auch das Immunsystem negativ, sodass man dann auch sich von kleineren Erkrankungen nicht so schnell wieder erholt.
Ach krass, okay. Das ist, okay. Depression wie auch Angststörung ist ja eine anerkannte Krankheit, aber chronische Einsamkeit nicht.
Genau, das liegt im Grunde genommen daran, dass Einsamkeit eher so ein, wir sagen in der Fachsprache, transdiagnostisches Symptom ist.
Okay, etwas, übersetzt.
Was über verschiedene Diagnosegrenzen hinweg eben auftreten kann.
Okay.
In verschiedenen psychischen Störungsbildern schwingt Einsamkeitserleben häufig mit, aber eben auch in verschiedenen körperlichen Erkrankungsbildern. Menschen, die chronisch krank sind, also zum Beispiel eine chronische Darmerkrankung haben oder eine chronische entzündliche Erkrankung anderer Art oder auch Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, die fühlen sich eben auch häufiger einsam, weil ihnen oft auch gesellschaftliche Teilhabe stärker erschwert wird. Also es ist schwieriger dann für diese Person ganz normal, in Anführungszeichen, an allen Aktivitäten teilzunehmen und mitzumachen, die eben andere im ähnlichen Alter machen können. Und das bedingt dann auch wieder dieses Einsamkeitserleben. Aber jetzt Einsamkeit so für sich genommen ist jetzt erstmal keine keine Erkrankung, wo man eine Diagnose für bekommt. Und das liegt eben unter anderem daran, dass es erstmal was relativ Normales ist und nur in diesem übermäßig wahrgenommenen Ausmaß dann auch Krankheitswert haben kann, aber eben dann oft eher so als Begleiterscheinung von anderen Erkrankungen zu sehen ist.
Einsamkeit kann man begegnen mit auch tiefen Gesprächen oder man hat auch das Bedürfnis nach tiefen Gesprächen. Jetzt sind wir ja in der Zeit von KI, AI. Da kann ich ja tolle Gespräche führen. Also ich habe das auch schon probiert. Ich habe mich mit meinem Computer unterhalten und der hat mir echt tolle Fragen gestellt. Und wir haben uns wirklich gut unterhalten, würde ich jetzt sagen. Kann man damit Einsamkeit bekämpfen? Weil da ist ja jemand in Anführungsstrichen, der mit mir spricht. Oder was meinst du dazu? Wie siehst du das mit künstlicher Intelligenz?
Also das ist ja noch eine verhältnismäßig neue, junge Entwicklung, würde ich mal sagen, sodass man noch nicht klar sagen kann, in welche Richtung geht's. Aber wenn ich da jetzt mal so spekulieren müsste, dann würde ich sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite Hast du vollkommen recht, dass KI-Chatbots ziemlich gut darin sind, einem gute Fragen zu stellen, einem vielleicht auch Bestätigung zu geben, einem auch sinnvolle Ratschläge, zumindest bis zu einem gewissen Grad zu geben, wenn man danach sucht. Das heißt, ja, an der einen oder anderen Stelle kann das mal so eine kurzfristige Entlastung vielleicht bieten. Es kann auch dazu genutzt werden, schwierige Gesprächssituationen vielleicht mal vorab zu üben,
Ach,
zum
das ist
Beispiel. Wenn man jetzt den
interessant.
Eindruck hat, boah, irgendwie ecke ich doch in der letzten Zeit immer wieder bei Menschen an. Scheinbar ist das, was ich formuliere, irgendwie ein Angriff oder wird dann häufig als Angriff bewertet von anderen und die reagieren dann auch immer so zurückweisend auf mich. Dann kann man vielleicht mal so einen Chatbot nutzen, um sich da mal Feedback einzuholen, eben von keinem echten Menschen, der wirklich verletzte Gefühle haben kann, sondern dann von dem KI-Chatbot. Und häufig fällt es dann Jugendlichen auch leichter, dieses Feedback anzunehmen, wenn das eben nicht von einer anderen Person kommt, die vielleicht verletzte Gefühle hat, sondern wenn so ein ganz technischer Computer, ein Algorithmus einem dazu irgendwie eine Einschätzung gibt. Also um auch mal so schwierige Situationen vorab einzuüben und das Wissen, was man dann da erwirbt, vielleicht in den Alltag, in ein echtes Gespräch zu überführen, dafür halte ich das gar nicht für völlig verkehrt. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass wenn ich eben mich ausschließlich mit Chatbots unterhalte, die auf eine immense Datenbasis zurückgreifen können, wenn sie uns Antworten geben, dann kann natürlich auch so eine verzogene Erwartungshaltung an echte soziale Interaktionen entstehen. Denn natürlich kann mein Freund oder meine Freundin sich nicht jedes Detail von dem, was ich ihm oder ihr erzählt habe, immer eins zu eins merken und dann in der Beantwortung und im Gespräch da auf alles so unmittelbar eingehen. Und der Chatbot kann das vielleicht. Und dann könnte ja so der Eindruck entstehen, boah, irgendwie mein Freund oder meine Freundin, der ist einfach nicht so ein guter Gesprächspartner wie der Chatbot, weil der immer alles so im Blick hat und mein Freund oder meine Freundin nicht, weil die hat eben auch noch so ihre eigenen Themen oder so. Und da, glaube ich, muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass man das eben mitdenkt, dass dieser Chatbot einfach aufgrund seiner Konfiguration auf viel, viel mehr an Informationen sofort zurückgreifen kann und dass das einfach unmenschlich ist, dass diese Erwartungshaltung an Menschen gar nicht gestellt werden kann. Und wenn man mit Jugendlichen darüber spricht, dann sagen sie schon auch, ja, das hilft mir dann an der einen oder anderen Stelle und fühlt sich dann vielleicht auch erstmal gut an, aber eigentlich wünsche ich mir schon einen echten Gesprächspartner im Sinne von einem Menschen, mit dem ich da interagieren kann. Und so dieses, ja, dieser Chatbot, der ist vielleicht so eine Überbrückung, aber der befriedigt eigentlich nicht so richtig das, worum es mir eigentlich geht. Denn diejenigen, die dann den Chatbot nutzen, die sind sich ja schon in der Situation völlig im Klaren darüber, dass das eben kein echter Mensch ist, mit dem sie da interagieren und dass das jetzt eher so eine Art Stellvertreter-Kommunikation ist. Ja.
Und der echte Mensch, den zu treffen, das ist manchmal ganz schön schwer. Bei uns früher war es, glaube ich, einfacher. Ich weiß es nicht. Aber wir hatten eben nicht diese Möglichkeit, online da mal schnell zu schreiben oder irgendjemanden kennenzulernen. Wir mussten rausgehen, wir mussten Hallo sagen. Und hat die Generation Loneliness, die Jugend von heute, das verlernt, sich im echten Leben, also im Real Life, zu vernetzen? Und wie könnten sie das wieder lernen? Wie macht man das ihnen einfacher?
Also sicherlich haben das nicht alle verlernt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn wir vor allen Dingen immer, wenn wir diesen Generationenbegriff verwenden, denn der suggeriert ja so ein bisschen, dass dieses Problem in Anführungszeichen jetzt alle Jugendlichen betreffen würde. Und so ist das natürlich nicht, sondern so die chronisch einsamen Jugendlichen, das sind so zwischen 5 und 10% im Jugendalter zum Teil, zeigen internationale Studien noch ein bisschen mehr. Aber selbst wenn wir jetzt das so sehr großzügig mal auf 20% irgendwie aufrunden würden, dann gibt es ja immer noch 80% der Jugendlichen, die sich nicht chronisch einsam fühlen. Das heißt, die haben das auch nicht verlernt, ne? Aber trotzdem gibt es schon ein paar Jugendliche, die damit Schwierigkeiten zu haben scheinen, auch im im echten Leben Kontakte zu knüpfen mit anderen, sei es, weil sie Schwierigkeiten haben, auf andere zuzugehen oder auch, weil es ihnen eben schwerfällt, auch im Gespräch mit Personen zu bleiben, vielleicht irgendwie Fragen zu stellen, ein Gespräch am Laufen zu halten und auf diese Weise auch Freundschaften zu behalten. Denn das sind ja im Grunde genommen zwei unterschiedliche Kompetenzen, sage ich mal, die man braucht. Auf der einen Seite geht es darum, neue Menschen kennenzulernen und Menschen vielleicht auch aktiv anzusprechen. Und auf der anderen Seite geht es darum, bestehende Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch über unterschiedliche Lebensphasen hinweg. Wenn man zum Beispiel die Schule wechselt oder ja, wenn man den Sportverein verlässt oder sowas, dass man die Kontakte, die man da geknüpft hat, trotzdem noch behält. Mhm. Und diese zwei Fähigkeiten, die kann man natürlich schon auch ein Stück weit trainieren oder man kann für sich zumindest mal überlegen, was ist denn das, was mir schwerer fällt? Ist es eher das, auf andere, vielleicht auch fremde Personen proaktiv zuzugehen und die einfach mal so aus dem Nichts heraus anzusprechen? Ist das etwas, was für mich irgendwie herausfordernd ist und was ich deshalb vielleicht auch eher vermeide? Oder geht es eher darum, dass ich bestehende Beziehungen aufrechterhalten möchte, dass ich eben, wenn ich mich dann schon ein paar Mal mit den Personen getroffen habe, es schaffe, da auch weitere Treffen zu initiieren und da irgendwie am Ball zu bleiben, mich für die anderen Personen zu interessieren oder auch bei den anderen Personen Interesse zu wecken. Und in Abhängigkeit davon, wo ich da quasi so für mich herausgefunden habe, was mein Entwicklungsfeld ist, sage ich mal, würden dann auch die Maßnahmen, wie man das üben kann, unterschiedlich ausfallen.
Hast du uns einen kleinen Tipp, was ich als Jugendlicher tun kann, um einfach mal loszugehen, um wirklich jemanden kennenzulernen? Was mache ich da als erstes? Wie gehe ich vor?
Also so ein ganz, ganz erster, noch ziemlich niederschwelliger Schritt wäre, dass ich mal versuche, meine Wahrnehmung mehr hin auf Gemeinsamkeiten zu trimmen. Dass ich also, wenn ich jetzt auf den Schulhof gehe oder im Sportverein irgendwie beim Fußballtraining oder so, dass ich da mal ganz bewusst darauf achte, was habe ich denn gemeinsam mit den anderen, die hier mit mir unterwegs sind oder die ich gerade so sehe. Bei wem bemerke ich vielleicht, dass er einen ähnlichen Klamottengeschmack hat oder ähnliche Musik mag oder sich irgendwie ähnlich verhält? Denn gerade Jugendliche, die zu Einsamkeit tendieren, die haben häufig zunächst mal so die Unterschiedlichkeit im Blick und die nehmen eher wahr, wie anders sie sind im Vergleich zu den anderen oder was sie so abgrenzt von den anderen. Und das hat häufig was mit einem Wahrnehmungsfilter zu tun. Also man kann sich das so vorstellen, als würde man sich einmal eine andersfarbige Sonnenbrille aufsetzen und jetzt versucht man mal, alles durch diese Sonnenbrille zu sehen und die Gemeinsamkeiten eben ganz besonders wahrzunehmen oder zu überlegen, wer erscheint mir denn hier sympathisch und woran mache ich das eigentlich fest, dass ich die Person sympathisch finde? Und das ist wirklich so ein allererster Schritt. Da geht es noch gar nicht darum, dass man jetzt dann die Person wirklich anspricht, sondern erstmal seine Wahrnehmung dahingehend schult, dass hier durchaus andere Menschen um mich herum sind, die mir irgendwie sympathisch erscheinen, an denen ich irgendwas interessant finde und die vielleicht auch Dinge mit mir gemeinsam haben könnten. Denn Sympathie und Gemeinsamkeiten sind eigentlich die besten Prädiktoren dafür, dass da auch eine Freundschaftsbeziehung daraus entstehen kann und dass man mit den Personen auch gut ins Gespräch kommt, weil man erstmal ein Thema hat, über das man mit den Personen reden kann. Und das wäre dann natürlich der nächste Schritt, dass man dann, wenn man da irgendwie jemanden entdeckt hat, der einen irgendwie interessiert, weil man da vielleicht was bemerkt hat, was man so als Parallele zu sich selbst wahrnimmt, dass man dann eben sagt, okay, jetzt wage ich es einfach mal. Ich springe hier mal in das kalte Wasser. Das ist ja häufig eher dann ein Problem für Jugendliche, die sich als eher schüchtern beschreiben würden, die so ein bisschen zurückhaltender sind in sozialen Situationen, denn so die Extravertierten, die stark aus sich herausgehen, die haben damit sowieso weniger Schwierigkeiten. Mhm. Aber gerade für die eher schüchternen Jugendlichen ist es dann eben wichtig, sich da vielleicht so ein klares Ziel zu setzen. Ich probiere es jetzt einfach mal, das vielleicht auch für sich vorab mal im Kopf durchzuspielen. Was sage ich denn dann und was könnte so nächstes Thema sein? Und sich dann am Ende, wenn man das geschafft hat, auch ruhig mal dafür belohnt. Also das ist ja herausfordernd und da darf man dann auch ruhig stolz auf sich sein, wenn man es dann geschafft hat und sich dann irgendwie was Gutes tun, was einem halt Spaß macht oder was man sich sonst nicht so gönnt, um dieses positive Erlebnis dann auch weiter zu verstärken und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man es beim nächsten Mal direkt nochmal wieder macht. Eine andere Idee wäre auch noch, dass man überlegt, wofür interessiere ich mich denn eigentlich? Und das kann ja ganz vielfältig sein. Und dann mal schaut, gibt es denn irgendwas, wo man sich vielleicht auch zum Beispiel ehrenamtlich engagieren könnte, was mit diesem Thema zu tun hat? Denn meine Erfahrung ist, dass wer sich irgendwo ehrenamtlich einbringt, eigentlich immer mit offenen Armen empfangen wird. Und da muss man sich wenig Sorgen machen, dass man da abgewiesen wird, denn die sind in der Regel super dankbar, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte bei euch mitmachen, ich will mich hier einbringen. Und dann ist da schon mal so diese erste Sorge, die viele vielleicht haben, dass sie da ja irgendwie gar nicht so gut ankommen oder zurückgewiesen werden. Diese Sorge kann man da eigentlich schon mal streichen, denn das wird nicht passieren. Da wird man auf jeden Fall eher gerne und willkommen geheißen, dass man da sich freiwillig gemeldet hat und Lust hat, bei irgendwas mitzumachen. Und auch dort trifft man dann wahrscheinlich andere, die sich eben auch für dieses ähnliche Thema interessieren. Und das kann dann auch wieder eine gute Basis dafür sein, dass da dann auch neue Freundschaften entstehen können.
Finde ich richtig gut. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass ich schon so weit reflektiert bin, um zu sagen, ich bin einsam, ich muss was tun und ich tue auch was. Es sind ja nicht alle so reflektiert oder auch schon so reif, so alt, das zu erkennen. Und da kommen, glaube ich, dann wir als Eltern ins Spiel. Woran kann ich denn als Elternteil erkennen, hey, mein Kind, mein Jugendlicher ist vielleicht einsam? Gibt es da irgendwie Anzeichen?
Das ist für Eltern oft gar nicht so einfach, weil Einsamkeit ja sowas sehr Subjektives ist und man das eben von außen nicht unbedingt immer gut beurteilen kann. Trotzdem zeigen auch unsere empirischen Studien, dass Eltern bei ihren Kindern das in der Regel recht gut einschätzen können. Und das hat oft was damit zu tun, dass Eltern eben auch nachfragen, wie war es jetzt heute in der Schule, mit wem hast du dich denn unterhalten? Oder ist irgendwie was Besonderes vorgefallen oder so. Und dass sie eben dann auch aus den Äußerungen der Kinder dann schon auch so ihre Rückschlüsse darüber ziehen können, wie gut ist mein Kind denn sozial eingebunden? Hat das überhaupt Freundinnen und Freunde in der Schule? Hat es vielleicht einen besten Freund, eine beste Freundin? Das machen Eltern oft auch daran fest, ob die Kinder sich auch außerhalb der Schule verabreden mit anderen Kindern, ob sie zum Kindergeburtstag oder Jugendgeburtstag eingeladen werden oder wie sie selbst ihre eigenen Geburtstage feiern wollen. Also auch daran sieht man ja, gibt es da Freundinnen und Freunde, mit denen die eigenen Kinder oder Jugendlichen gerne Zeit verbringen. Und immer, wenn man da dann auch feststellt, da hat sich irgendwas gravierend verändert. Also vielleicht hat sich das Kind, der Jugendliche bislang immer regelmäßig mit Person XY verabredet und jetzt irgendwie in den letzten Wochen so gar nicht mehr, dann wäre das eben mal eine gute Beobachtung, die man auch ruhig mal ansprechen kann und nachhören kann, was ist denn da los? Habt ihr euch irgendwie gestritten oder ist da was vorgefallen? Um auf diese Weise eben herauszufinden, braucht mein Kind da Unterstützung von mir als Elternteil? Und oft ist diese Unterstützung, die benötigt wird, eigentlich erstmal nur ein offenes Ohr, erstmal nur ein Zuhören und dem Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich da auch mal in Anführungszeichen auszukotzen oder mal Dampf abzulassen oder vielleicht eben auch so den negativen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und dann geht es gar nicht unbedingt immer direkt darum, dass jetzt dann das Elternteil irgendwie Lösungen entwickelt und Vorschläge macht, was man jetzt alles tun kann und was man unternehmen könnte dagegen, sondern in einem ersten Schritt geht es oft darum, da zu sein, zuzuhören und auch dem Jugendlichen das Gefühl zu geben, es ist völlig okay, dass du das gerade so fühlst. Und es ist auch schön, dass du das mit mir teilst und dass wir irgendwie da gemeinsam, vielleicht das auch gemeinsam zu unserem Problem oder zu unserer Aufgabe machen und du damit eben nicht alleine bist.
Und sollte ich als Eltern intervenieren, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist einsam, wenn das Kind aber von sich aus sagt, nö, ist alles okay? Also mache ich dann trotzdem Verabredungen für das Kind oder ist das dann total doof?
Ich glaube, das kommt sehr stark auf das Alter des Kindes an. Wenn wir jetzt so bei Jugendlichen bleiben, dann würde ich davon eher absehen und würde halt vielleicht, wenn, dann sagen, irgendwie wir machen was gemeinsam. Ne? Man kann sich ja vielleicht auch mit Leuten verabreden, die Kinder in ähnlichem Alter haben und man macht dann mal gemeinsame Aktivitäten und guckt halt, wie läuft das da so. Aber ansonsten wird das eben von den Jugendlichen dann oft auch als eher übergriffig oder nervig wahrgenommen, wenn man sich da zu stark einmischt. Das ist wirklich so ein Balanceakt, denn es ist auch so ein Stück weit typisch für das Jugendalter, dass sich Jugendliche jetzt eben auch nicht mit all ihren Themen immer an die Eltern wenden. Die Eltern bleiben eine ganz wichtige Bezugspersonengruppe und auch ja, Menschen, die einem schon auch Halt geben. Gleichzeitig spielen aber Gleichaltrige im Jugendalter eben doch eine noch entscheidendere Rolle und man möchte sich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen von den eigenen Eltern und eben ja da nicht alles unbedingt mit denen diskutieren. Jugendliche Jungs zum Beispiel, die sehen da vielleicht nicht unbedingt so die Notwendigkeit, jetzt ihre Gefühle mit den Eltern zu besprechen.
Ja.
Und trotzdem ist es eben wichtig, da zu sagen, wenn du mit mir darüber reden möchtest, dann bin ich da und ich mache das gerne und mich interessiert es, wie es dir geht. Ich glaube, diese Botschaft und diese offene Haltung, die ist ganz entscheidend. Ob dann der Jugendliche das annimmt oder nicht, das ist erstmal zweitrangig, denn es signalisiert trotzdem auch bei dem Jugendlichen, wenn was wäre, wenn es mir wirklich richtig schlecht geht, dann ist da jemand und an den kann ich mich immer wenden. Das ist mein sicherer Hafen und das bleibt auch so, egal was ich mache. Und ich werde da geliebt, so wie ich bin. Das ist ein ganz wichtiges Grundgefühl, was die Jugendlichen dann eben auch darin bestärkt, im Freundeskreis wieder offener auf andere Menschen zuzugehen. Das zeigt die Forschung eben auch, dass wenn eine gute Eltern-Kind-Bindung da ist, dann trauen sich Jugendliche sehr viel mehr auch im Freundeskreis zu und sind da selbstbewusster im Vergleich zu Jugendlichen, wo es eben im Elternhaus auch schon Schwierigkeiten gibt. Dann haben die Jugendlichen dann eben häufig auch mehr Sorge, im Freundeskreis abgelehnt zu werden oder ziehen sich eben noch stärker zurück.
Also das offene Ohr, die offenen Arme daheim, die sind ganz, ganz wichtig. Gibt es von dir noch einen Tipp, was ich tun kann als Eltern, wenn ich merke, mein Kind, mein Jugendliches ist einsam?
Als Elternteil kann man sich natürlich auch Unterstützung suchen bei entweder anderen Eltern, von denen man weiß, dass die Kinder früher viel miteinander gemacht haben. Da kann man ja mal nachfragen. Ich habe irgendwie den Eindruck, unsere Kids haben sich jetzt in der letzten Zeit irgendwie gar nicht mehr so richtig verabredet. Weißt du, was da los ist oder sowas? Oder auch mal an die Lehrkräfte wenden, wenn man da den Eindruck hat, vielleicht hat das irgendwas mit der Schule zu tun, vielleicht gibt es da Ausgrenzungserfahrungen, sowas wie Mobbing, was eben oft ein starker Einflussfaktor auch auf das Einsamkeitserleben sein kann. Also dass man sich mal noch so einen anderen zusätzlichen externen Blick auf das Kind einholt. Und darüber hinaus kann man natürlich auch mit dem Jugendlichen gemeinsam überlegen, was sind denn Dinge, die dich interessieren. Also gerade, das höre ich eben auch immer wieder, wenn die Jugendlichen sehr viel Zeit am Computer verbringen und man irgendwie so den Eindruck hat, doch, die interessieren sich für gar nichts anderes mehr als für ihr Online-Spiel. Und da eben nochmal ganz gezielt zu gucken, was sind denn noch andere Interessen, die man bei dem Kind oder bei dem Jugendlichen wecken könnte. Dinge, die man einfach mal ausprobieren kann oder wo man auch mal mit dem Jugendlichen gemeinsam überlegen kann, was könnte dir denn außerhalb jetzt von dieser Online-Welt vielleicht auch ein gutes Gefühl machen, wo man Erfolgserlebnisse sammeln kann, denn das ist ja auch was ganz Wichtiges. Und dann auf diese Weise überlegen, gibt es da irgendwie Bereiche, wo man den Jugendlichen noch mehr unterstützen kann. Eltern reagieren häufig dann, wenn eben sich auch so im schulischen Kontext Leistungseinbußen zum Beispiel zeigen, das ist nämlich auch etwas, was mit Einsamkeit einhergehen kann. Und dann sind eben oft Lehrkräfte oder auch dann Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter an der Schule, wenn es so etwas gibt, eben eine ganz gute Ansprechperson, um da mal zu hören, was macht, wie wird denn der Jugendliche dort wahrgenommen, in diesem Setting, wo er ja doch auch sehr viel Zeit verbringt. Und dann kann man da gemeinsam eben auch mit diesen anderen Fachkräften überlegen, was könnten jetzt geeignete Maßnahmen sein. Wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, das nimmt jetzt wirklich Formen an, wo ich mir echt ernste Sorgen darum mache, dass es meinem Kind oder meinem Jugendlichen nicht gut gehen könnte, dann sind auch psychotherapeutische Anlaufstellen durchaus eine denkbare Möglichkeit. Also gerade Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die sehr viel Erfahrung im Umgang mit auch diesem Einsamkeitserleben im Jugendalter haben und wo man sich auch erstmal recht offene Einschätzung einholen kann, ob das vielleicht was sein könnte, was dem Jugendlichen helfen kann. In der Regel muss man aber dann den Jugendlichen da auch mit an Bord holen, denn diese ganzen Maßnahmen, die machen nur dann Sinn, wenn der Jugendliche, die Jugendliche das eben auch einsieht, dass das etwas ist, was ihr helfen könnte. Und das ja ist eben in der Regel nichts, was man so als Elternteil von oben herab, sage ich mal, den Kindern aufzwängen kann.
Mhm. Merkt man das irgendwann selber, dass man einsam ist als Jugendlicher? Also ich gehe jetzt von der Situation aus, ich als Eltern denke, wow, da fehlt was, das Kind ist alleine, es ist einsam, das Kind sieht es überhaupt gar nicht so, wird älter, merkt man das?
Also ja, typischerweise sagen schon Personen, die sich eben wirklich so chronisch einsam fühlen, dass sie das bei sich bemerken, dass sie im Gespräch, wenn man, gerade wenn man so diese erste Barriere darüber zu sprechen abgebaut hat, dass sie dann eben schon auch sagen, ja, das ist was sich für mich wirklich auch phasenweise nicht gut angefühlt hat. Manchmal ist das auch was man erst so in der Retrospektive versteht. Also wenn man dann schon was älter geworden ist, dass man dann sagt, ja, stimmt, da gab es wirklich Phasen in meiner Grundschulzeit oder am Anfang auf der weiterführenden Schule, wo ich mich echt einsam gefühlt habe. Und jetzt erst habe ich quasi so ein Vokabular dafür gewonnen. Jetzt erst weiß ich, wie ich das benennen soll und dass Einsamkeit da vielleicht das richtige Wort dafür ist. Also das kann schon sein, dass das was ist, was sich erst dann so mit der Zeit zeigt. Und wie bei allen negativen Gefühlen auch, braucht es, um darüber zu sprechen, eine sehr gute Vertrauensbasis. Das gelingt in der Regel nicht, wenn man gerade irgendwie Zoff hat mit seinen Eltern, dann wird man es nicht schaffen, dass das Kind oder der Jugendliche über diese Gefühle redet. Also da ist es dann auch wichtig, irgendwie feinfühlig so einen guten Moment abzupassen, wann man darüber redet. Manchmal hilft es auch, wenn man als Elternteil eben zunächst mal mit so einer eigenen Selbstoffenbarung einsteigt und sagt, als ich in deinem Alter war, ging mir das oft so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, meine Freunde sind vielleicht irgendwie nicht so verständnisvoll, wie ich mir das wünschen würde. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, mal komme ich gut an bei meinen Freunden und dann wann anders fühle ich mich irgendwie so wie so ein Außenseiter. Also wenn man so eine eigene Botschaft auch mit rüberbringt, die so ein Stück weit signalisiert, das ist erstmal was Normales und es ist auch okay, darüber zu reden. Natürlich sollte man seinen Kindern da jetzt keine Lügengeschichten erzählen, wenn man selbst dieses Gefühl so gar nicht kannte. Ja. Aber vielleicht fallen einem dann andere Beispiele ein von anderen Personen, die man kennt, wo das eben auch mal Thema war, um so ein bisschen den Jugendlichen die Tür zu öffnen, darüber zu reden. Oder man macht so ganz neutral und sagt, oh, ich habe da jetzt irgendwie kürzlich einen Artikel zu gelesen, da ging es so um das Thema Einsamkeit und dass viele Jugendliche sich so fühlen. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, wie ist denn das bei dir? Also könntest du, Jojo, ja jetzt im Nachgang zu dem Podcast auch mal deinen Sohn, deine Tochter dazu befragen, wenn du dich jetzt so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast. Das wäre ja ein ganz guter Starting Point, um dieses Thema dann eben auch mal mit dem eigenen Kind zu besprechen und da vor allen Dingen erstmal so eine Einschätzung einzuholen. Kennst du das eigentlich? Was verstehst denn du darunter? Gibt es in deinem Freundeskreis oder in der Schule, in der Klasse, gibt es da andere, von denen du denkst, die könnten sich einsam fühlen? Also dass es gar nicht so unmittelbar darum geht, dass das Kind, der Jugendliche selber erstmal über sich redet, sondern das Gesprächsthema überhaupt erstmal dahin kommt und dann nähert man sich vielleicht so langsam an, wie sieht es denn bei dir aus?
Also ich habe keinen Artikel gelesen, ich habe einen Podcast gemacht.
Ja, genau.
Sehr schön. Dazu noch eine kleine Frage. Ab wann sollen Eltern eingreifen? Also gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, hey, da wäre es jetzt wirklich wichtig, dass man als Erwachsener bei Kindern eingreift und sagt, so geht's jetzt nicht, wir tun jetzt was für dich? Oder soll man die Kinder einfach machen lassen, die Jugendlichen?
Also wenn man da merkt, das eigene Kind, der eigene Jugendliche, der kapselt sich so völlig ab und zieht sich wirklich nur noch zurück, kommt nach Hause, stapft eigentlich direkt hoch, redet überhaupt nicht, möchte auch gar nicht erzählen, was ansonsten so am Tag gelaufen ist. Ne? Und auch da wieder, wenn das jetzt Eltern hören, dann sagen sie, oh, das ist bei mir andauernd so. Also ein Stück weit ist das normal fürs Jugendalter, aber wenn es eben so ein absolutes Übermaß annimmt und wirklich über Wochen sich so zeigt und man den Eindruck hat, man findet überhaupt keinen Zugang mehr zu dem eigenen Kind und das verliert an Interessen, ist vielleicht auch sehr häufig müde, klagt auch möglicherweise über andere körperliche Symptome, vermeidet vielleicht auch soziale Aktivitäten, also sagt ständig, dass er oder sie krank ist oder Kopfschmerzen hat und deshalb nicht in die Schule gehen will und möchte auch die Hobbys im Freizeitbereich nicht mehr, denen nicht mehr nachgehen, also ne, keinen Sport mehr machen, nicht mehr in die Musikgruppe, was auch immer. Ne, und man da so den Eindruck hat, so, das sind jetzt verschiedene Lebensbereiche, die da betroffen sind und das Kind zeigt ein deutliches Rückzugsverhalten, wirkt antriebslos und interessenlos. Und man hat so den Eindruck, da ist gar nicht mehr so viel da an Dingen, die dem Kind vielleicht auch Freude bereiten. Dann wäre das ein Moment, wo man dann schon das Gespräch auch mal eben, wie gesagt, mit Lehrkräften zum Beispiel suchen sollte und dann gegebenenfalls auch mal den Kinderarzt oder Jugendarzt oder eben einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin mit an Bord holen könnte. Denn dann ist es häufig nicht mehr nur die Einsamkeit, sondern dann schwingen eben auch schon andere psychische Symptome mit. Und hier weiß man eben, dass das Jugendalter die Phase ist, wo am ehesten auch solche psychischen Störungen entstehen. Und je später die dann behandelt werden, also je später die Kinder Unterstützung bekommen, desto schwieriger ist häufig die Prognose, da auch wieder ganz unbeschadet rauszukommen. Mhm. Und deshalb ist es da dann eben schon auch wichtig, nicht zu spät zu reagieren. Und während ich so rede, merke ich natürlich selbst, es ist schwierig, da den exakt richtigen Zeitpunkt abzupassen. Man möchte nicht zu früh eingreifen und will nicht irgendwie zu überbehütend und helikoptermäßig sein. Und gleichzeitig möchte man aber natürlich auch nicht, dass das Kind irgendwie langfristigen Schaden nimmt, wenn man es zu lange ignoriert. Also es ist eine nicht ganz einfache Situation, da den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Und manchmal reicht dann aber auch das Verlassen auf das eigene Bauchgefühl. Also wenn man als Elternteil merkt, boah, irgendwie mich beschäftigt das jetzt auch schon seit Wochen, dass es meinem Kind irgendwie nicht so richtig gut zu gehen scheint, dann ist es der richtige Moment. Und dann ist es auch nicht zu früh, wenn man sich da dann erstmal eine Einschätzung noch von jemand Außenstehenden zu einholt.
Ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden darüber. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die jetzt gar nicht nur auf Jugendliche an sich bezogen ist oder auf die Beziehung Eltern-Jugendliche, sondern so auf die allgemeine Gesellschaft. Was kann denn jeder, der diesen Podcast jetzt zum Beispiel gerade hört, was kann jeder von uns tun, um die Welt für jemand anderen so ein kleines Stückchen weniger einsam zu machen?
Das finde ich einen total schönen Gedanken zum Abschluss und auch einen ganz wichtigen, denn die meisten denken bei Einsamkeit immer erstmal daran, was jedes Individuum so für sich tun sollte. Aber etwas für andere zu tun, kann auch die eigene Einsamkeit lindern und gleichzeitig eben die Gesellschaft zu einer machen, wo man sich nicht so ausgeschlossen oder ausgegrenzt fühlt. Und ich glaube, sich dieser Kraft, die jeder Einzelne hat, in der Mitgestaltung dieser Gesellschaft, in der wir leben wollen, bewusst zu machen. Das ist schon ganz wichtig. Und eben gerade im Alltag, wenn man jetzt das nächste Mal irgendwie am Bahnhof steht und in der S-Bahn sitzt und jemanden gegenüber hat, der Person doch einfach mal lächelnd mit offenen Augen zu begegnen und vielleicht das Handy einfach mal wieder wegzustecken, sondern sich mal ganz bewusst aufmerksam umzugucken, wer ist denn da eigentlich um mich herum? Und auch so ein bisschen mehr den Blick dafür zu weiten, wer könnte denn vielleicht meine Hilfe brauchen? Wo könnte ich jemand anderem was Gutes tun? Das würde die Welt schon zu einem besseren Ort machen, wenn man weniger nur mit sich beschäftigt ist und auf sich und seine eigenen Ziele und Bedürfnisse schaut und ein bisschen mehr eben auch darauf, was machen denn die anderen um mich herum und wer könnte da meine Hilfe und Unterstützung brauchen? Und das Lustige ist an der Stelle, dass man damit nicht nur den anderen was Gutes tut, sondern eben ja, auch sich selbst. In der Regel fühlen sich Menschen so viel besser, wenn sie anderen was Gutes getan haben. Das heißt, man hat da im Grunde genommen so eine Win-Win-Situation geschaffen.
Das hatten wir im letzten Podcast, Verbundenheit, dass das Immunsystem gestärkt wird, wenn man jemandem zulächelt, und zwar sein eigenes Immunsystem, wie auch das Immunsystem des Gegenüber. Und das fand ich eine ganz, ganz zauberhafte Idee. Ein Lächeln ist so einfach.
Ja.
Dazu noch eine weiterführende Frage. Wenn ich Freunde habe, bei denen ich merke, die sind vielleicht einsam, die schaffen es nicht, dass ich einfach sage, hey, ich melde mich, auch wenn der sich nie zurückmeldet. Man erwartet ja immer, ne, der andere kommt. Ich melde mich einfach, weil ich weiß, der kann es nicht. Das hilft auch wahrscheinlich unfassbar.
Ja, absolut. Und es stimmt auch total, dass die allermeisten Menschen lieber kontaktiert werden, als selbst zu kontaktieren. Wenn alle so denken, dann funktioniert das System natürlich nicht. Das heißt, irgendwer muss da so ein bisschen über seinen Schatten springen und dann derjenige sein, der vielleicht kontaktiert. Und man kann sich relativ sicher sein, dass die andere Person, auch wenn sie jetzt in dem Moment vielleicht nicht in der Lage ist, darauf direkt zu reagieren, sich wahrscheinlich trotzdem darüber freut, wenn man sich erkundigt, wie geht's dir eigentlich? Und man da so ein bisschen so eine liebevolle Hartnäckigkeit auch an den Tag legt und eben am Ball bleibt, auch wenn die Person vielleicht ein paar Mal nicht reagiert hat oder vielleicht auch Einladungen abgelehnt hat, dass man die Person dann nicht direkt fallen lässt, sondern eben weiterhin sagt, hier ist mein Beziehungsangebot sozusagen, ich bin für dich da, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder treffen. Und das eben auch immer mal wieder zu wiederholen.
Ich danke dir für die letzte Stunde. Es war ein ganz, ganz wertvoller Einblick für Eltern, für Jugendliche, eigentlich für uns alle. Vielen Dank, Susanne.
Ja, danke dir fürs Gespräch.